Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie und euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen und heute aus dem Gefängnis. Freiwillig zum Glück, und ich bin hier mit Francine Rice, die uns viel Spannendes erzählen wird. Ich muss gerade ganz ehrlich sagen, dass ich noch so ein bisschen durch den Wind bin, weil ich gerade eine einstündige Führung durch diese Haftanstalt bekommen habe. Und wenn man kein Krimineller ist oder nicht im Knast arbeitet, dann ist das schon, muss ich sagen, ein bisschen beengend. Und man spürt die Unfreiheit wirklich an jeder Ecke. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen mitgenommen jetzt, das einfach alles zu sehen. Aber wir sind natürlich hier super professionell, kriegen wir trotzdem hin, das Interview. Ich saß gerade im Vorraum an der Pforte und da ist mir eine Mama mit ihren drei Kindern begegnet. Und das passt eigentlich perfekt zu unserem Thema, denn es soll heute genau darum gehen, nämlich um Väter im Vollzug. Liebe Francine, herzlich willkommen bei uns und du darfst dich jetzt gerne einmal vorstellen. Wer bist du, was machst du und wie bist du hier gelandet?
Hallo, ich bin die Francine Rice. Ich freue mich sehr, heute mit dabei sein zu dürfen. Genau, ich bin Sozialarbeiterin, staatlich anerkannte Sozialarbeiterin und ich arbeite hier in der Justizvollzugsanstalt in Siegburg im Sozialdienst. Außerdem bin ich zuständig eben für die familiensensible Vollzugsgestaltung, worüber wir heute ein bisschen sprechen werden, und auch stellvertretend für die Integrationsberatung zuständig. Ich habe ganz normal einen Bachelor in sozialer Arbeit gemacht. Da gibt's immer ein Pflichtpraktikum von 6 Monaten. Das habe ich auch hier schon in der Justizvollzugsanstalt absolviert und bin jetzt seit 1,5 Jahren Vollzeit hier tätig.
So, wir steigen direkt ins Thema ein. Es werden natürlich auch Menschen inhaftiert, die Kinder haben. Jetzt sind hier in dieser JVA sind nur Männer und da sind auch ein paar Väter dabei. So. Wie läuft das denn jetzt? Also wir wissen schon, dass Menschen, die Sexualdelikte begangen haben, sich nicht für dieses Programm qualifizieren, was unsere ZuhörerInnen beruhigen wird an der Stelle. Aber ansonsten erzähl doch, anders. Was sind denn die Verbrechen, wegen denen die Menschen hier meistens sitzen?
Genau, also die JVA Siegburg ist zuständig für erwachsene männliche Strafgefangene und seit letztem Jahr auch Untersuchungshaftgefangene. Aber die Wohngruppe oder beziehungsweise die inhaftierten Väter, worüber wir heute ein bisschen quatschen, die sind schon in Strafhaft, das heißt, es sind verurteilte Straftäter. Wir sind zuständig für Kurzstrafenvollzug, heißt das. Das heißt, JVA Siegburg macht oder vollstreckt Freiheitsstrafen von 3 bis einschließlich 18 Monate. Das nennt sich Kurzstrafenvollzug und sind vor allem Beschaffungskriminalität. Dazu zählt Diebstahl, dazu zählt Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, also Besitz oder auch Vertreibung, alles Mögliche. Dazu gehören auch Raubfälle, dazu gehören Eigentumsdelikte wie Sachbeschädigung, Einbruchsdiebstähle, alles in die Richtung. Wir haben natürlich auch Körperverletzungen, da ist aber meistens dann das Strafmaß auch mal was höher. Wir haben aber auch Ersatzfreiheitsstrafen. Dazu gehört was wie Erschleichen von Leistungen. Das bedeutet zu oft schwarz gefahren, fahren ohne Fahrerlaubnis, sowas alles.
So, und wie ist das denn dann? Also wir wissen, beziehungsweise ich weiß es, weil ich den Leaflet gelesen habe, man muss auf jeden Fall schon mal 3 Monate hier sein. Und man muss sich gut verhalten haben und nicht irgendwie mit Durchdrehen und Aggressionen gegen andere aufgefallen sein, um sich überhaupt zu qualifizieren. Wie läuft das denn dann ab? Also wir haben jetzt einen Mann hier, der Kinder hat in der Welt da draußen. Und also wie geht ihr da überhaupt vor? Also der kommt dann zu euch und sagt, ich möchte mal wieder meine Kinder sehen, oder wie läuft das?
Also tendenziell unterscheiden wir erstmal von inhaftierten Vätern und Väter, die geeignet sind für die Behandlungswohngruppe für Väter. Das bedeutet, die können sich auch aus externen Anstalten bei uns bewerben. Das ist, diese Wohngruppe ist einmalig in NRW und ich glaube die zweite in Deutschland oder sowas ungefähr. Ich glaube im Osten gibt's noch eine. Genau, das heißt aus anderen Anstalten, meistens aber aus NRW, bewerben sich eben konkret bei uns für diese Behandlungswohngruppe. weil sie eben sagen, ich möchte mehr Väterkompetenzen erlernen, ich möchte vielleicht durch den Kontakt aufbauen, neu aufbauen oder einfach stärken. Genau, du hast ja schon gesagt, die müssen so 3 Monate schon in Haft sein, einfach damit wir die einschätzen können. Weil wir befinden uns hier im geschlossenen Strafvollzug, das heißt, die Türen sind zu. Die Wohngruppe ist so eine kleine Grauzone, sage ich mal. Das ist eine nach innen geöffnete Abteilung. Das heißt, innerhalb dieser Abteilung sind die Türen ab einem gewissen Zeitpunkt, nachdem die von der Arbeit wieder eingerückt sind, offen. Dafür braucht es eine gewisse Wohngruppentauglichkeit, nennen wir das. Das heißt, das ist auch mit Vertrauen verbunden, dass die sich eben, dass wir keine Sorgen haben müssen, dass die aufeinander losgehen oder eben auch andere Sachen wie positive Drogentests vorweisen oder ein Handy irgendwo versteckt haben oder sonst irgendwas. Darauf achten wir schon. Und nur, wenn sie es wirklich ernst meinen und sagen, meine Familie ist mir wichtig und dafür bin ich auch bereit, mich an Regeln zu halten, dann nehmen wir die auf unserer Wohngruppe auf.
Und diese Wohngruppe, die hat jetzt natürlich nichts zu tun erstmal mit den ganz normalen Besuchskontakten zwischen Kindern und Vätern, richtig?
Genau, also Besuch an sich können wir nicht mehr anbieten. Ich kann gleich nochmal ein bisschen darauf eingehen. Bei uns geht es vor allem auch um Telefonate. Also bei uns können die mehr Telefonate führen. Im Regelvollzug sind so 2 im Monat. Bei uns auf der Abteilung in der Regel 6. Wenn jetzt aber was Wichtiges ist, dann würde keiner von den Abteilungsbediensteten sagen, nee, jetzt musst du aber bis nächste Woche warten, du bist mit deinem Kontingent schon fertig, sondern es wird da ein bisschen liberaler gesehen. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie machen sich die Inhaftierten, wie liebevoll sind die am Telefon, was ist gerade auch in deren Leben los. Wir sind natürlich, wir wissen total viel über deren Leben, wir wissen total viel über deren familiären Situation, was da eben auch gerade ansteht. Und so versuchen wir halt eben den Kontakt zu fördern und dann eben auch mit denen in Kontakt zu treten, wie sieht denn qualitativ hochwertiger Kontakt aus? Also geht es nur um die Quantität, wie oft sehe ich mein Kind oder wie verbringe ich diese Zeit mit meinem Kind?
Jetzt muss ich als Außenstehende sagen, dass ich bei, also wenn ich an solche Straftäter denke, wegen Delikten, die jetzt nicht, also konkretes menschliches Leid erzeugen, sondern jetzt irgendwie so ein Diebstahl, also wie formuliere ich das? Wie formuliere ich das, dass ich in nichts reinkomme? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand ist irgendwie arm und hatte es schwierig im Leben und dann klaut der was, da ist so mein Herz so ein bisschen weich und ich sag mir, ja gut, das ist ja nicht so schlimm. Und ich würde jetzt nicht automatisch denken, dass so jemand, wenn der dann Vater ist, dass der nicht kompetent ist in seiner Vaterrolle, nur weil er eben eine Straftat begeht. Wie ist das denn hier bei euch? Mit was für einem, also mit was für psychischen Problemen kommen denn die Leute hier an? Weil ich kenne mich jetzt tatsächlich nicht aus mit der Psychologie von Strafgefangenen, aber ich kann mir vorstellen, dass man nicht einfach so, eben kriminell wird. Was ist der Überbau? Mit was für Paketen kommen die auch? Und wie beeinflusst das ganz konkret die Vaterschaft in dem Sinne?
Genau, also es gibt nicht den exemplarischen Vater. Jeder bringt ein anderes Päckchen, jeder hat eine andere Geschichte. Bei vielen zieht es sich seit Jahren durch die Geschichte. Also auch bevor sie Kinder hatten, als sie vielleicht selber auch noch Kinder waren. Viele waren auch schon im Jugendvollzug oder im Jugendarrest oder vielleicht auch schon in Wohngruppen oder sowas. Also viele zieht das einfach durch dieses Leben, dieses deviante Verhalten und haben es auch einfach nie wirklich anders gelernt. Kann man so auch einfach erstmal sagen. Das heißt nicht, dass sie dann nicht mehr schuldig für ihre Straftaten sind. Sie haben die bewusst begangen, das muss man eben auch immer noch dazu sagen. Aber sind natürlich dann irgendwie auch Opfer ihrer Umstände, kann man das erstmal so nennen. Und deswegen gucken wir uns eben konkret an, in Form von Einzelfallhilfe zum Beispiel, wie hat das alles angefangen? Hat das angefangen mit Schuleschwänzen? Hat das angefangen mit ich höre nicht so ganz auf meine Eltern oder vielleicht sind meine Eltern auch gar nicht so viel da. Weiß ich überhaupt, was richtig und falsch ist? Weil musste ich immer auf mich alleine achten? Hatte ich wirklich eine Kindheit? Was ist eine Kindheit? Was gehört dazu? Also da gibt's ganz, ganz viele Themen, wo man anfangen kann. Gibt aber auch eben viele, die haben ganz, ich sage jetzt mal, normales Leben geführt, haben die Grundschule besucht, haben auch Abitur gemacht, haben Studium abgeschlossen. Und da gibt es eben auch genug Leute, die dann eben straffällig werden, weil zum Beispiel eine Beziehung nicht funktioniert hat. Dann sind sie vielleicht drogenabhängig geworden oder alkoholabhängig geworden, sind da irgendwie reingekommen oder haben sich radikalisieren lassen über irgendwelche Gruppierungen und sind Gewaltstraftäter geworden oder sonstiges. Und ganz oft eben auch familiär bedingt. Also Kinder von Inhaftierten haben eine so viel höhere Chance, selbst straffällig zu werden, weil es eben normalisiert ist. Also wie du auch gesagt hast, du hast noch überhaupt keine Berührungspunkte damit. Ich auch nicht vor meinem Praktikum. Wenn das aber schon was ist, was allgegenwärtig in deinem Leben ist und auch Straftaten allgegenwärtig sind, dann hat man da nicht mehr so Respekt vor der Justiz, vor der Polizei, vor dem Gesetz vielleicht auch. Also ich weiß noch, ich hatte früher immer total Angst vor der Polizei und irgendwas falsch zu machen. Und das besteht für viele einfach auch schon nicht. Oder viele haben von Anfang an irgendwie ja Unmut gegenüber der Polizei oder sind sauer. Und so führt das eben alles dazu, dass sie ihre eigene Lebensgeschichte irgendwie...
Das erinnert mich ein bisschen an Menschen, die in ihrer Kindheit Gewalt erfahren und sich dann später, also meistens Frauen, und sich dann später Partner suchen, die diese Gewalt fortführen. Weil obwohl es eigentlich was Negatives ist, fühlt es sich eben vertraut an. Also wenn man das mal so überträgt, der Papa war dann schon im Gefängnis und vielleicht der Onkel und der Cousin auch noch. Und es gehört zum Alltag, dass man ja jemanden im Gefängnis anruft oder den besucht, so, und dann ja, dann hat man da vielleicht nicht mehr so die Scheu davon wie eben Leute wie wir, die jetzt überhaupt gar keine Anknüpfungspunkte haben. Aber da komme ich dann auch gleich eigentlich zu noch einer wichtigen Frage: Macht das dann überhaupt Sinn, wenn man da den Kontakt so unterstützt und dadurch ja zur Normalisierung von Haftstrafen beiträgt quasi? Du weißt, was ich meine, ne?
Ich weiß total, was du meinst. Das ist eine gute Frage, das fragen sich viele. Inwiefern ist es gut für die Väter oder auch für die Kinder, den Kontakt da so darzustellen. Aber jedes Kind hat das Recht auf Umgang mit beiden Eltern, das ist das Wichtigste. Und wir arbeiten vor allem in der Wohngruppe auch damit zum Wohl des Kindes und nicht zum Wohl des Vaters. Das heißt, wenn im Laufe der Behandlung rauskommt, ist es eben genau wie du gesagt hast, ist es eigentlich gar nicht so gut für das Kind, wenn es immer hier hinkommt, weil es traumatisiert ist aus irgendeinem Grund oder vielleicht der Kontakt vor der Inhaftierung auch schon gar nicht so bestanden hat, dann gucken wir uns eben auch konkret an, ergibt es überhaupt noch Sinn, das so fortzuführen? Und das kann am Ende auch das Ende vom Lied sein. Und wir sagen, okay, hier ist der Punkt erreicht. Wenn der Inhaftierte draußen ist, kann man es vielleicht nochmal anfangen. Oder viele Mütter sagen auch, ich möchte das nicht, ich möchte keinen Kontakt zum Zeit der Inhaftierung, weil ich möchte nicht, dass mein Kind diesen Umständen ausgesetzt ist. Mhm. Da kann man in den Kontakt gehen und gucken, wo genau, woran liegt das genau? Können wir den Kontakt vielleicht einfacher gestalten, niedrigschwelliger gestalten? Zum Beispiel durch Skype-Besuche, wo vielleicht trotzdem das Kind das Gesicht vom Papa sieht oder die Stimme hört, anders als bei einem Brief, dass es ein bisschen haptischer ist. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Und jetzt sagen viele, ja, die hatten ja auch schon eine zweite Chance, die sind ja auch nicht das erste Mal hier. Ja, aber jeder Vater, der willig ist, auf diese Wohngruppe zu gehen, hat schon mal angefangen zu sagen, okay, ich brauche Hilfe. Und das ist der erste Schritt zur Besserung, wie man sagt. Eingestehung ist der erste Schritt zur Besserung. Und dann versuche ich eben, oder das ganze Behandlungsteam versucht, mit denen zu arbeiten. Wo genau sind die Schwachstellen? Was brauchen die in ihrem Kofferchen, um weiterzukommen?
Also dann führ uns doch mal exemplarisch da durch. Also ein Papa hat sich schriftlich beworben. Wurde aufgenommen, zieht in diesen Trakt ein. Wir waren da vorhin, es ist auf jeden Fall ein bisschen lichter, heller, leichter, auch vom Gefühl da. Es gibt einen Gemeinschaftsraum. Ich durfte vorhin in eine Zelle reinschauen, die mir ein Häftling, also mich eingeladen hat, einmal reinzuschauen. Und da hingen dann auch Fotos von seinem Sohn an der Wand. Und ja, also die dürfen sich das dann einrichten, so ein bisschen wohnlich, so eine Zelle. Und was passiert denn dann als nächstes?
Das kommt ein bisschen drauf an, aus welchem Grund die zu uns kommen. Bei dem, wo du zum Beispiel in der Zelle warst, in einem Haftraum warst, der hat keinen Kontakt zu seinem Kind derzeit. Oder zu dem Punkt, wo er aufgenommen wurde, hatte er keinen Kontakt zu seinem Kind. Und da haben wir uns eben angeguckt, woran liegt das? Was können wir machen, um den Kontakt wieder aufzubauen? Dann hat es mit Briefen angefangen, jetzt haben auch schon die ersten Telefonate angefangen. Ein Besuch wird sehr wahrscheinlich zu der Zeit der Inhaftierung erstmal nicht stattfinden, aber wir machen Baby-Steps bei uns. Wir fangen an, das ist ja schon mal ein Anfang, die haben miteinander telefoniert. Das hat seit Jahren nicht stattgefunden und natürlich müssen wir uns auch an die Geschwindigkeit der Kinder anpassen. Was macht das jetzt mit dem Kind? Das Kind muss auch begleitet werden, im besten Fall eben von der Person, die zu Hause ist, in dem Fall meistens die Mutter oder andere Familienmitglieder. Das kann auch mal über das Jugendamt erfolgen, das kann auch über andere freie Träger erfolgen. Aber irgendeine Begleitung von Vater und vor allem auch von dem Kind muss eben stattgegeben sein. Es ist mir total wichtig, dass da keiner mit seinen Gefühlen irgendwie alleine gelassen wird. Wegen weder der Vater, um den ich mich dann halt eben kümmere, noch die Kinder. Wenn es jetzt aber eben eine, ich sag's mal, bestehende Familie ist, die haben vor der Inhaftierung zusammen im Eigenheim gewohnt oder auch nicht im Eigenheim, die haben zusammen gewohnt und jetzt eben diese Inhaftierung als sehr einschneidendes Ereignis. Okay, die letzten 4 Jahre hat der Papa bei uns zu Hause gewohnt, hat mich zum Kindergarten gebracht, hat mich zum Sport gefahren und der ist jetzt nicht mehr da. Und das ist ein super einschneidendes Ereignis für Kinder. Und da versuchen wir eben auch, die Gefühle zu begleiten und den Vätern auch zu sagen, das ist erstmal alles normal. Die dürfen sauer sein, die dürfen traurig sein, die dürfen verwirrt sein. Und das muss alles zugelassen werden.
Wie geht ihr denn mit dem Thema um? Also geht's gerade bei älteren Kindern, die dann wissen wollen, ja, warum ist der Papa eigentlich im Gefängnis? Was hat er denn gemacht? Wie weit ermutigt ihr offenes, ehrliches Reden darüber?
Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema tatsächlich. Generell sage ich meinem Kind, wo ich hier bin. Also Fakt ist, bei den meisten Vätern im Gefängnis, da wissen die Kinder nicht, wo die hier sind. Selbst wenn die zum Besuch kommen, es gibt verschiedene Geschichten, wie der Papa arbeitet hier. Der ist, ich sage es mal in Anführungsstrichen, einer von den Guten. Der hat nur gerade keine Uniform an. Oder der Papa ist arbeiten. Ich habe alles schon gehört. Genau. Und dann kommt natürlich bei den Kindern, okay, aber von meiner Freundin, der Papa ist auch viel arbeiten, aber der ist trotzdem abends beim Abendessen oder der macht mir trotzdem morgens die Brotdose oder holt mich mal ab. Und am Wochenende ist der ja auch da. Und es kommen total viele verwirrende Gedanken. Und besonders bei kleineren Kindern ist dann eben, ja, aber meine Eltern würden mich ja nicht anlügen. Das ist ja überhaupt schon gar nicht in den Köpfen von den Kindern, dass Eltern dazu in der Lage sind. Und ich versuche, die Inhaftierten immer zu ermutigen, zu ihren Kindern ehrlich zu sein. Das muss altersgerecht passieren, keine Frage. Man kann aber man kann das auch total so drehen, dass es pädagogisch wird. Also der Papa hat einen Fehler gemacht. Der Papa hat etwas gemacht, was er nicht machen durfte. Zum Beispiel, er hat einer Person wehgetan oder er hat jemandem was weggenommen. Das verstehen Kinder ja. Das haben die vielleicht selber auch schon mal erlebt. Die haben selber dafür auch schon mal Ärger bekommen vielleicht sogar. Oh, der hat der kleinen Schwester die ganze Zeit das Spielzeug weggenommen. Dafür haben die Ärger bekommen. Und dann kann man sagen, der Papa hat das auch gemacht, aber ein bisschen schlimmer. Und deswegen sitzt der jetzt hier in diesem Haus. Man muss dem auch nicht, also man kann ihm andere Wörter geben. Er sitzt jetzt in diesem Haus und darf hier erstmal nicht raus, weil der hat eine Strafe bekommen. Also man kann es hört sich so erstmal lustig an, aber man muss es natürlich irgendwie kindgerecht machen und dann können Kinder sich das auch besser vorstellen. Wenn gesagt wird, er ist arbeiten, dann ist es die freiwillige Wahl vom Vater, nicht zu Hause zu sein. Wenn aber gesagt wird, der ist in diesem Haus und der kann da erstmal nicht raus, der möchte auch gerne bei dir zu Hause sein, der hat dich lieb, das hat nichts mit dir zu tun. Wenn gesagt wird, er ist bei der Arbeit, dann ist es so ein bisschen, oh, dann ist er selbst, dann möchte er vielleicht gar nicht raus oder er möchte gar nicht von der Arbeit wieder nach Hause kommen.
Ja,
deswegen, ich versuche dann immer zu sagen, seid ehrlich zu den Kindern, die haben ein Recht darauf zu erfahren, was los ist und irgendwann wird es rauskommen. Also du kannst es nicht für immer geheim halten und dann ist am Ende vielleicht, oh, meine ganze Kindheit war eine Lüge. Alles, was ihr jemals erzählt habt, war falsch. Ich kenne euch eigentlich gar nicht, ich kenne den Papa eigentlich gar nicht. Was der gemacht hat. Und das wird ein viel größeres Ding, als es eigentlich sein muss. Ich kann aber auch verstehen, dass viele Inhaftierte sagen, da ist so viel Stigmatisierung um das Thema Inhaftierung. Und es findet jemand in der Schule raus, es findet jemand im Kindergarten raus. Und dann habe ich Angst, dass meine Kinder keine Freunde mehr haben, weil die Eltern vielleicht sagen, oh, der ist aber bestimmt ein Sexualstraftäter. Ich schicke mein Kind da nicht mehr hin. Und es ist traurig und das ist schlimm. Real, ne? Und das ist real und das passiert. Und deswegen überrede ich natürlich keinen oder zwingend natürlich kann ich auch nicht. Ne? Zwing niemandem dazu, das zu sagen, das ist eine Familienentscheidung. Die Mutter muss da auf jeden Fall mitentscheiden, weil die muss das Ganze begleiten und die hat die ganzen Fragen zu Hause. Aber ich finde, Kinder sind total neugierig und teilweise auch resilienter, als man ihnen vielleicht manchmal zusprechen möchte. Und mit einer guten Begleitung können die dadurch auch stärker werden.
Wie trennt ihr denn da die Spreu vom Weizen? Wir wissen ja jetzt, dass man hier überhaupt gar kein Handy haben darf. Das heißt, die Inhaftierten sind auch sehr alleine mit ihren Gedanken. sehnen sich nach Liebe und Zuneigung wie jeder normale Mensch sowieso schon. Und wir haben alle unsere Handys und sehnen uns trotzdem danach. Und jetzt haben die hier eben nicht so Kontakt, außer eben zu den BeamtInnen oder Sozialpädagogen wie euch. Die haben diesen Kontakt untereinander. Das sind aber auch alles Männer, das sind auch alles Inhaftierte. So, und jetzt denke ich mir, dass doch viele dann bestimmt irgendwann an dem Punkt sind, dass sie sagen, ach Mensch, ich habe da ja noch ein Kind und das könnte mich doch auch lieben und da könnte ich doch auch in Beziehung gehen. Wie geht ihr damit um? Wie sortiert ihr das für euch aus?
Es stimmt total, vielen fällt erst während der Inhaftierung ein, ach, ich habe ja ein Kind. Das passiert total oft. Und man merkt aber schon total viel, wenn ich ein Gespräch mit denen führe. Also wenn die jetzt anstaltsintern sind, also hier auch in der JVA Siegburg untergebracht sind, dann suche ich die auf, wenn die mir einen Antrag geschrieben haben. Ich möchte gerne auf die Väterabteilung oder ich interessiere mich dafür, dann führe ich ein Gespräch mit denen und gucke erstmal, wo ist die Motivation, wo sind auch die Bedarfe. Kann ich das auch einfach gerade von meinem Stellenschlüssel auffangen, die Bedarfe? Wer muss da noch alles konkret mit drin sein? Und dann hörst du schon ganz schnell raus, inwieweit ist da wirklich Bedarf. Also schon so traurig, wie es ist, bei ganz vielen, wenn du die Frage stellst, erzähl mir mal was von deinem Kind. Was mag dein Kind? Was kann dein Kind? Ja, ist gut in der Schule. Dann ist erstmal Pause und sag ich, okay, was denn noch? Ja, hat viele Freunde. Das ist jetzt erstmal ein bisschen fad. Das kann ich über viele Kinder sagen, erstmal so. Sondern was mag dein Kind denn? Paw Patrol. Mag total gerne die Farbe lila. Macht gerne Kraftsport. Also es gibt ja so viel, wie man Kinder beschreiben kann. Da ist irgendwie, ist gut in der Schule und hat viele Freunde, noch so das Oberflächlichste. Also dafür musst du dein Kind nicht kennen, um das irgendwie zu wissen. Und da merkst du es schon ein bisschen. Dann natürlich auch, wann hat der letzte Kontakt stattgefunden? Wie war der Kontakt immer? Manchmal auch schon die Frage, wann hat ihr Kind Geburtstag? Dann wird manchmal der T-Shirt-Ärmel hochgezogen und dann wird einmal auf das Tattoo geguckt und dann kann er mir die Frage beantworten. Habe ich leider schon zu oft gesehen. Dann schmunzle ich immer ein bisschen und sag, okay, das ist jetzt erstmal kein Ausschlusskriterium, wenn du das Geburtsdatum von deinem Kind auf dir tätowiert hast und das nicht weißt. Das ist jetzt erstmal kein Ausschlusskriterium. Aber dann würde ich natürlich weitergehen und fragen, okay, inwieweit besteht das Bedürfnis nur an dieser nach innen geöffneten Abteilung, weil es natürlich mehr Freiheit hat. Und wo ist wirklich der Familienbedarf?
Ja, weil für Kinder sind ja wiederholte Bindungsabbrüche und so weiter so ziemlich das Schlimmste, was so passieren kann auf dieser Entwicklungsebene. Einfach dieses, und dann im Gefängnis quasi hat man dann mühsam den Kontakt angebahnt und dann ist der Vater wieder draußen und dann war's das wieder, dann geht er wieder weiter seine kriminellen Wege. Wir haben vorhin drüber gesprochen, die meisten kommen auch immer wieder, das stelle ich mir auch schwierig vor. Und ja, das ist natürlich wirklich, also das kostet viel Arbeit, glaube ich, das dann so aufzubauen, dass das dann wirklich auch tragfähige Beziehungen sind. Und das ist jetzt meine Frage. Wisst ihr eigentlich, wie es weitergeht? Nehmen wir jetzt mal an, jemand kommt nicht zurück. Wisst ihr, ob da Bindungen und Beziehungen weitergelaufen sind? Wie werden die denn draußen im Leben dann weiter aufgefangen? Begleitet das jemand mit?
Also tatsächlich weiß ich nie, wie es später weitergeht, wenn sie raus sind. Ob sie jetzt im besten Fall in offenen Vollzug verlegt wurden, dann kann ich es manchmal noch in der Dokumentation nachgucken, inwieweit da irgendwie noch gearbeitet wurde, aber sobald die hier raus sind, sind die hier raus. Dann wollen die mit mir auch nichts mehr zu tun haben, die wollen mit der Anstalt nichts mehr zu tun haben, die sind einfach froh, raus zu sein. Ich sage denen auch immer, ich hoffe, wir sehen uns nie wieder, zumindest nicht in diesem Kontext, aber auch, also eigentlich gar nicht. Wenn es in einzelnen Fällen ist, dass ich zum Beispiel jemanden in eine betreute Wohnform vermittelt bekomme, weil eben der Kontakt vorher so nicht bestanden hat, dass die in einem Haushalt gelebt haben, frage ich manchmal, weil ich einfach neugierig bin, schon nochmal nach. Aber in den meisten Fällen weiß ich nicht, wie es weitergeht und ob es geklappt hat, ob sich was verbessert hat.
Ich kann das total nachvollziehen. Nur vom Durchlaufen schon würde ich mir denken, also ich freue mich schon, wenn ich nachher hier raus bin als Besucherin, weil ich es wirklich krass finde. Und wenn man dann ein Jahr oder anderthalb hier war, dann ist man wirklich, glaube ich, auch froh. Aber du merkst natürlich trotzdem, ich meine, die sind, hier steht's, mindestens 6 Monate in der Regel, 12 Monate, also nicht länger als 12 Monate. Und das ist ja schon ein langer Zeitraum, um zu merken, entwickelt sich denn jemand weiter? Du hast es vorhin gesagt, ne? Die machen ja auch diese, die bekommen auch Therapie quasi, wo auch aufgearbeitet wird in der eigenen Geschichte. Ne? Was ist denn ein guter Papa? Was macht das denn aus? Und man merkt ja dann doch über die Monate, ob sich da einer verändert. Kannst du das mal an einem Beispiel erklären? Fällt dir da was ein, wie sich jemand verändert hat, wo du merkst, Mensch, der ist jetzt viel stabiler in seiner Vaterrolle und ich glaube, das könnte was werden?
Also wir sind eine Behandlungswohngruppe. Das bedeutet, die bekommen zwar einige ja Nettigkeiten von uns, wie zum Beispiel nach innen geöffnete Abteilungen. Es ist ein bisschen mehr, haben einige Vorteile durch die Behandlungswohngruppe, dadurch, dass die eben nach innen geöffnet ist. Die haben mehr Telefonate, können sich ein bisschen freier bewegen. Es ist ein bisschen weniger Gefängnis. Aber auf der anderen Seite müssen sie eben an dieser Behandlung teilnehmen. Das ist einerseits, wie ich gesagt habe, diese Einzelfallhilfe, wo ich eben Gespräche mit denen führe und teilweise auch deliktspezifisch. Das heißt, ich spreche auch das Delikt an und wir sprechen auch über das Delikt oder die Delikte. Aber es gibt eben auch ein sogenanntes soziales Training. Das ist ein Behandlungsprogramm für Inhaftierte, das nicht nur auf der Väterwohngruppe, sondern generell in allen Haftanstalten, an Haftanstalten angeboten wird. Und da sprechen wir eben ganz knapp über soziale Kompetenz. Und was ist sozial angepasstes Verhalten zu einem gewissen Punkt? Weil viele, du kannst Inhaftierten nicht mit uns vergleichen. Die sind anders aufgewachsen, die sind so milieuspezifisch anders aufgewachsen. Und manchmal reicht es auch schon einfach zu sagen, so ist sozial angepasstes Verhalten. So sollen sie sich verhalten. Das bedeutet, ich gebe denen zu einem gewissen Grad auch vor, wie sie sich zu verhalten haben, wenn man das so sagen kann. Das bedeutet, wir gucken uns eine konkrete Situation an, wie gehe ich die ersten Wochen vor, wenn ich hier raus bin? Wie spreche ich mit meinem Kind? Wie hole ich diese Zeit überhaupt nach? Kann ich diese Zeit nachholen? Und viele sagen dann, ich kaufe meinem Kind alles. Mein Kind soll nichts mehr missen. Das kriegt die neueste Playstation, das kriegt alles, was es haben möchte. Ich gehe jeden Tag ins Kino, es kriegt jeden Tag ein Eis. Da frage ich immer, okay, wann ist der Punkt denn erreicht, wo das jetzt vorbei ist? Und dann soll ihr Kind auch verstehen, dass jetzt wieder Alltag ist oder Normalität. Also sie wollen ihr Kind verwöhnen, das ist ja erstmal ein schöner Ansatz. Aber das ist nicht das, was ihr Kind vermisst hat. Ihr Kind hat nicht vermisst, eine Playstation geschenkt zu bekommen, hat keine Weihnachtsgeschenke. Ja, wenn du die Kinder fragst, bestimmt schon. Jetzt aber sozialpädagogisch und psychologisch gesehen ist es eben nicht das Bedürfnis, was gefehlt hat, sondern auf Augenhöhe mit den Kindern zu sein. Deswegen sagen wir denn auch immer, setzen Sie sich mit Ihrem Kind auf den Boden. Hören Sie auf, am Tisch zu setzen. Setzen Sie sich mit Ihrem Kind auf den Boden und werden Sie selber ein Spielpartner, werden Sie selber ein Kind und reden Sie mit Ihren Kindern. Und die Zeit ist das, was gefehlt hat und nicht die Geschenke und nicht das Materialistische und nicht das Geld, sondern eben die Zeit mit dem Papa und die so Quality Time mit dem Papa hat gefehlt. Und das versuchen wir denn eben schon über den Besuch dann beizubringen. Setzen Sie sich wirklich auf den Teppich, auf den Boden mit Ihrem Kind und nehmen Sie das Spielzeug in die Hand. Und fangen Sie an, mit Ihrem Kind zu spielen, machen Sie sich lächerlich, so ungefähr, ne? Zum Gute Ihres Kindes. Und da ist das, was dann so langsam ankommt bei denen, sondern okay, was bedeutet es wirklich, ein Kind zu sein? Das versuchen wir auch mit denen wieder aufzuarbeiten. Was brauchten sie früher als Kind? Was war ihnen wichtig? Was sind Themen, die Kinder beschäftigen, zu verschiedenen Altern natürlich? Ob dann natürlich auch zu einem gewissen Grad geschlechterspezifisch, obwohl wir schon natürlich versuchen, die Geschlechter unspezifisch zu beraten. Aber es gehört eben auch dazu, dass eben einfach Teenage-Jungs was anderes brauchen als Teenager-Mädchen. Also da muss ich nicht erklären, dass es so ist, sondern da sind einfach andere Themen. Und es gibt einfach manche Sachen, die kann ein Junge seine Mama nicht fragen. Und es gibt Themen, die kann vielleicht auch ein Mädchen seine Mama nicht fragen. Und da braucht es einfach eben dem Papa, es fehlt ein Ohr. Es fehlt ein Spielkamerad. Das fehlt. Und das müssen die Väter eben im besten Fall verstehen und auch anwenden. Und da sehe ich dann auch zwischenzeitlich Veränderungen. Dann sage ich, versuchen Sie das einfach mal beim nächsten Besuch. Und dann sprechen wir nächste Woche darüber, wie es lief. Und dann merken die erst so, doch, ich habe mich viel verbundener zu meinem Sohn gefühlt oder zu meiner Tochter gefühlt. Ich habe viel mehr gemerkt, die hat sich mehr geöffnet. Weil ganz oft ist es auch bei Besuchszeiten, die Kinder kommen und sind total schüchtern irgendwie erstmal, obwohl es ja der Papa ist. Die sind erstmal total schüchtern, reden nicht so viel, verstecken sich auch vielleicht hinter der Mama. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis die aufwärmen, wie so bei entfremdeten Verwandten. Du weißt irgendwie, ich kenne die zwar auch und ich mag die eigentlich auch, aber ich weiß irgendwie auch nicht, über was ich reden soll. Und sich direkt hinzusetzen, nimmt total viel Stress für ein Kind daraus.
Das ist krass, aber ich muss gerade dran denken, das Problem haben ja auch tatsächlich viele Eltern im normalen Leben, das mit der Quality Time, ja. Das ist überhaupt gar nicht haftspezifisch. Ihr habt einen Satz ganz dick gedruckt und den möchte ich jetzt an der Stelle auch nochmal mit ganz vielen Ausrufezeichen versehen, weil das leider auch nicht die Norm ist. Es geht dabei immer um das Wohl des Kindes, was nicht gleichbedeutend ist mit dem Wohl des Vaters. Was macht ihr, wenn ihr realisiert, der Papa möchte ganz, ganz gerne und dringend und das Kind sagt einfach, vielleicht wenn das auch schon ein älteres Kind ist, nee, mit einem Kriminellen will ich nichts zu tun haben. Du bist nicht mehr mein Papa. Also vielleicht auch, wenn das dann auch von der Verwandtschaft so bestärkt wird, ne, Papa ist böse, was auch immer. Wie erklärt man das? Wie geht ihr damit um, wenn dann eben kein Kontakt mehr ist?
Zu einem gewissen Grad sind wir dann irgendwann auch hilflos. Also meine Aufgabe ist es, mich um den Inhaftierten zu kümmern. Zu einem gewissen Grad gehört eben die Angehörigenbetreuung mit dazu. Und besonders auf der Wohngruppe habe ich auch regelmäßigen Kontakt mit vielen der Frauen. Mit den Kindern jetzt eher nicht so, weil die meisten eben was jünger sind. Aber zu den Müttern, zu den Frauen ist eben auch immer mal wieder Kontakt. So einen konkreten Fall hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Eher, dass dann eben die Mutter gesagt hat, ich möchte keinen Kontakt. Da kann ich anders an die Sache rangehen. Da kann ich einen Brief schreiben, vielleicht auch von einfach Sozialdienstseite, ohne dass der Inhaftierte da, also der ist darüber informiert, weil ich mache nichts, ohne dass ich den Inhaftierten informiere, besonders bei so Familiensachen. Das fühlt sich auch nicht richtig an. Und das hatte ich jetzt bei einem gemacht, da haben wir dann einen Brief geschrieben oder ich habe in meinem Namen einen Brief geschrieben. Hier, der Herr XY ist hier auf der Behandlungswohngruppe, das ist unser Ansatz, das gehört alles mit dazu. Und der möchte gerne Kontakt zu seinem Sohn. Dann schreibe ich da auch mal mit rein. Ich weiß, dass da viele Emotionen mit und viel verbunden sind und viel Stress, viel Wut, auch Verletztheit und sowas. Alles schon alleine in der Beziehung zwischen der Mutter und dem Vater. Und dann schreibe ich meistens immer auch noch rein, wir können auch gerne erstmal telefonieren. Bevor der Inhaftierte überhaupt mit involviert ist, rufen Sie mich ruhig an, wir können drüber sprechen. Und ich hatte das schon in zwei Fällen und beides Mal wurde ich angerufen, obwohl die Männer alle gesagt haben, die ruft niemals an, ich kenne die, die wird nicht anrufen, die wird das ignorieren. Und beide Male wurde ich angerufen, auch wenn am Anfang erstmal zu sagen, wie blöd der überhaupt ist und was für Scheiße der alles gebaut hat, wenn ich das so sagen darf, was er sich alles geleistet hat und was da wirklich alles passiert ist. Und das höre ich mir auch erstmal alles an, weil ich habe mir auch die Seite vom Inhaftierten angehört. Und manche Sachen überschneiden sich und die Wahrheit wird auch sicherlich irgendwo in der Mitte liegen. Und dann sage ich, okay, und was machen wir jetzt? Was brauchten Sie vielleicht auch? Weil die werden ja teilweise, die sind auch damit konfrontiert, genau wie die Kinder, und wissen auch überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie sind auf einmal alleinerziehend zu Hause mit mehreren Kindern. Ja. Und müssen das erstmal verarbeiten, dass zum Beispiel der Vater selber in Haft ist oder der, ja, einfach der Kindesvater. Ich habe die Kinder alleine hier, die stellen total viele Fragen. Ich muss irgendwie jetzt auch gucken, wie passt das mit dem Geld vielleicht. Aber ich kriege jetzt auf einmal keine Unterhaltszahlungen mehr. Und der Vorschuss dauert. Oder ich kann irgendwie auch mit niemandem darüber reden, weil ich weiß ja nicht, wie reagieren meine Freunde, wie reagiert der Kindergarten. Und ich muss das alles unter den Hut bekommen. Also ganz oft vergessen die Inhaftierten hier drinnen auch, wie schlimm es draußen für die Leute ist. Also klar, die Inhaftierten sind hier und die haben die Freiheitsberaubung. Aber die sind erstmal versorgt. Die haben Dach über dem Kopf, die kriegen drei Mahlzeiten am Tag, die haben Fernseher, die können Sport machen, die können zum Seelsorger, die können in die Kirche. Die können erstmal alles machen wie auch draußen, außer sich natürlich frei bewegen. Und die Probleme, die sind draußen ganz oft. Also ganz oft stellen wir auch die Frage, was meinen Sie, wie geht's Ihrer Frau gerade? Was braucht die vielleicht auch? Weil um die Kinder gut zu unterstützen, muss eben auch der Erziehungsberechtigte gestärkt sein. Weil, wie ich eben auch schon gesagt habe, diese Begleitung ist total wichtig. Kinder dürfen damit nicht allein gelassen werden. Und die, die halt meistens dran sind, sind dann die Mütter. Und wie die eben vergessen werden, werden die Kinder ganz oft auch vergessen. Und das gehört eben zu einem Stück zu meiner Arbeit auch mit dazu. Wenn ich versuche, die Kinder zu schützen oder zu stärken, ist eben der erste Schritt, dass ich die Mütter schütze und stärke.
Das geht mir gerade sehr nah, wenn ich mich da versuche reinzuversetzen. Und gerade dieses, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Man ist ja dann auch sozial isoliert, weil ich würde damit jetzt auch nicht hausieren gehen, wenn mein Kindsvater im Knast ist. Das ist ja mega unangenehm. Und wie du sagst, das ist so krass stigmatisiert. Das ist, ja, nein, nee, wir dürfen ja auch mal menschlich bewegt sein hier zwischendurch. Dann frage ich mich jetzt aber an der Stelle, warum zur Hölle gibt es denn nicht viel mehr solcher Angebote? Also das ist ja, du machst ja, man merkt das jetzt erst während unseres Gesprächs, dass es ja eben doch viel mehr, viel weiter drüber hinausgeht, also nur über diese Wohngruppe und nur die Arbeit mit den Vätern, sondern dass eben dieses gesamtkomplexe Ding angeschaut wird. Warum gibt's das denn nicht öfter? Weil ich stelle mir ja vor, die meisten Menschen, also viele Menschen, die im Knast sitzen, haben Kinder, so dass, also eigentlich fehlt das ja total dann, oder?
Auf jeden Fall. Das Gute ist, seit einigen Jahren hat das Justizministerium das auf dem Schirm, dass das eben total ein wichtiges Thema ist. Und es gibt diesen sogenannten Schwerpunkt, das ist die familiensensible Vollzugsgestaltung. Und das gibt es in jeder Anstalt. Das ist schon mal gut. Inwieweit das Programm dann ausgeweitet ist von Anstalt zu Anstalt, ist natürlich unterschiedlich. In NRW jetzt spezifisch kann ich jetzt erstmal nur für sprechen, haben wir 3 Schwerpunktanstalten, 3 Pilotanstalten, 2 Schwerpunktanstalten. Das heißt, wir sind eine Schwerpunktanstalt, weil wir diese Behandlungswohngruppe haben. Das heißt, ich bin auch wirklich zu 50% dafür freigestellt und ich befasse mich zu 50% meiner Arbeitszeit nur mit diesem Thema, mit diesen Vätern, mit den Angehörigen, mit einer Konzepterweiterung, mit neuen Angeboten. Und genau, viel davon wird eben über die Landesstelle Kinder von den Haftierten aufgefangen. Aber ich habe einen kleinen Flyer für dich. Genau, die Landesfachstelle Netzwerk Kinder von den Haftierten. Und die kümmern sich dann zum Beispiel auch über die Inhaftierung hinaus. Um die Angehörigen, um die Kinder, die bieten Seminare an. Die kommen auch teilweise in die Haftanstalten rein. Das ist zum Beispiel bei diesen Pilotanstalten. Das ist zum Beispiel in Werl, ist da in der Frauenanstalt oder auch in der Männeranstalt, eben beides. Und die sind eben Anlaufstelle für alle Anliegen und Fragen, wenn Kinder von der Inhaftierung, also nicht die Kinder betroffen sind, sondern eben ein Elternteil betroffen sind, egal ob es jetzt der Vater oder die Mutter ist. Und es braucht auf jeden Fall mehr. Es muss immer mehr gemacht werden. Aber es ist ein Anfang, es ist ein bisschen im Aufschwung in den letzten Jahren. Es kommt mehr dazu. Ich bin oft im Austausch mit anderen Anstalten. Was können wir hier noch alles machen? Schon allein sowas wie, wir haben eine Polaroid-Kamera. Das heißt, dadurch, dass keine Handys sind, sind Fotos auch erstmal verboten hier. Jetzt hast du aber ein neugeborenes Kind. Wie schnell verändern die sich? Oder auch wenn du schon eine 2 Jahre hier sitzt. Kinder wachsen so schnell. Und dann gibt's für diese ganzen 2 Jahre kein einziges Bild im Familienalbum. Das kann ja irgendwie auch nicht sein. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man vielleicht nicht direkt dran denkt, die aber so in the long run wichtig sind. Und dann haben wir zum Beispiel eine Polaroid-Kamera, wo die dann eben beantragen können, Polaroid-Bild zu machen, einmal im Quartal. Dann kriegt das Kind 1 und der Vater kriegt 1. Das heißt, das Kind kann sich dann auch angucken hier. Oder es gibt Angebote wie, kennst bestimmt diese Toni-Boxen. Ne? Ja.
Haben wir auch zu Hause.
Ja. Jetzt sind, glaube ich, mittlerweile nirgendwo mehr wegzudenken, ja, wie die CD oder die Kassette davor. Ja. Und wir haben welche bestellt und es gibt diese Kreativ-Tonis, wo man selbst was drauf, ja, sprechen kann. Genau. Und dass wir dann hier eben mit den Inhaftierten, die sollen sich was aussuchen, ist es ein Kinderbuch vorlesen, selber eine Geschichte erzählen oder einfach nur mit den Kindern irgendwas erzählen. Wie war vielleicht die Zeit, als du geboren bist? Wie haben Mama und Papa sich kennengelernt? Also so, ja, so wirklich ganz einfache Sachen. Also wirklich so ganz normal, gar nicht irgendwie deep oder sowas. Dann können die im Besuch diese Figur zusammen anmalen und dann kann das Kind das mit nach Hause nehmen und kann sich zum Einschlafen einfach die Stimme vom Papa anhören. Das sind so kleine Sachen, wo wir dann quasi versuchen, ja, den Kindern den Papa einfach ein bisschen näher zu bringen und einfach ein bisschen das Gefühl von Nähe. Und wie ich auch eben schon mal gesagt habe, Briefe, schön und gut, da können die so viel schreiben, wie sie wollen, das ist gut, aber eben die Stimme und das Gesicht, ist eben das, was halt auch noch fehlt.
Das ist sehr, sehr bewegend. So, das ist, ich hoffe, dass das wirklich weitergeht, dass das weiter finanziert wird, weiter ausgebaut wird und vielleicht mal auch Schule macht noch in anderen Bundesländern. Ja, mich hat der Tag heute hier wirklich ja auf vielen Ebenen nochmal sehr bewegt und ich habe auch viel Inspiration tatsächlich mitgenommen für allgemein dieses ganze Thema Familien und Kinder und Kinderschutz und Kindeswohl.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ich glaube, was sich ändern muss, ist einfach viel mehr Verständnis für die Kinder und alles, was damit dazu gehört. Ich hab's lieber, den Kindern geht es besser, die werden da besser durch begleitet. Dafür haben die Inhaftierten im Knast vielleicht mehr Freiheiten. Das mag der ein oder andere anders sehen. Knast soll doch eigentlich blöd sein und Knast soll abschreckend und die Inhaftierten sollen hier nicht so viel Gutes haben. Wenn ich aber im Endeffekt dann ein Kind habe, was einfach ein besseres Verhältnis zur Justiz, vielleicht aber auch zum Papa, zur Familie, zu seinem ganzen Leben hat und vielleicht nicht die gleiche Karriere einschlägt wie der Vater, dann ist es mir das wert, dass ein paar Inhaftierte eine bessere Haftzeit haben.
Danke dir für dieses schöne Schlusswort. Und liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass Sie hingehört haben und ich freue mich aufs nächste Mal.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Hauert. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.